Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden von und mit Anja Landler und Anne Bucher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Anders mit Hund. Und heute habe ich Anne, die liebe Dr. Sandra Foltin zu Gast. Sandra ist unter anderem Biologin und in dieser Funktion heute auch hier und in der Funktion als aktive Tierschützerin. Denn Sandra hat ganz viel Erfahrung mit Hunden und auch mit Pflegehunden, sodass wir zu unserem heutigen Thema Bindung die Sandra so richtig schön ausquetschen können. Und in dieser Episode interessiert mich an der Stelle insbesondere der biologische Blick auf das Thema Bindung. Liebe Sandra, schön, dass du da bist.
Liebe Anne, ich danke dir für die Einladung. Ich freue mich.
Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz schildern, was für dich Bindung bedeutet?
Dann würde ich gerne an für sich so ein bisschen mit einem Rückblick anfangen. Also wenn wir heute auch im Umgang mit dem Hund, gerade so mit dem Mensch-Hund-Team, über Bindung sprechen oder auch Studien lesen, müssen wir immer bedenken, dass also die Bindungstheorie, über die wir ja auch dann diskutieren, eigentlich aus der Humanpsychologie kommt und dass diese ersten Studien, da ging es nämlich um Mutter-Kind-Beziehungen beziehungsweise Eltern-Kind-Beziehungen, auch noch gar nicht so alt sind. Die wurden damals in den 50ern in den USA begonnen vom Kinderpsychiater John Bowlby. Und die Referenz finden wir auch ganz, ganz oft inzwischen in den Studien, wenn wir über Hunde reden. Und er hat eben damals überlegt, Mensch, wie ist das denn mit dieser Bindung zwischen der Mutter und dem Kind? Worauf basiert das? Was hat das für Konsequenzen? Wo kommt das her? Und wie lange hält das eigentlich an? So, und da war eben erstmal so die Frage, wie ist da der Aufbau und die Veränderung von diesen engen Beziehungen, die wir am Anfang eines Lebens haben? Und was für einen Einfluss hat es eben dann noch aufs spätere Leben? Oder gibt es da überhaupt gar keinen Einfluss? Kann ja auch sein. Also war erstmal die Bindungstheorie basierend eben auf der Sichtweise der frühen Mutter-Kind-Beziehung oder Eltern-Kind-Beziehung, heutzutage Beziehungsperson-Kind-Beziehung, und eben auf dieses Wirkungsumfeld, Familieneinflüsse, was hatte das für eine Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes oder, was wir jetzt eben heute betrachten, auf die Entwicklung des Hundes, des Welpen. Und gibt es eigentlich so Muster, die dann auch auftreten innerhalb einer Beziehung, vielleicht auch einer ganzen Familie, vielleicht auch generationsübergreifend? Und das Thema wurde dann letztendlich später, 60er, 68, aufgegriffen von Konrad Lorenz, kennen wir ja mit den Gänsen, und Nicolas Tinbergen, die dann gesagt haben, Mensch, also Beziehungen, Bindungsmuster, das haben wir auch bei Säugetieren. Und diese Bindungstheorie, wenn auch vielleicht unterschiedlich, das probieren wir doch mal, wie es da aussieht bei unterschiedlichen Säugetierarten. Und eine ganz bekannte Studie, die am Anfang stand, die bestimmt auch der ein oder andere vielleicht mal gesehen hat, Bilder davon oder was drüber gelesen hat, war eine Studie von Harry Harlow, und da ging es um Rhesusaffen. Und da wurden, also eine Studie, die heute so nicht mehr machbar wäre, glücklicherweise, aber da ging es eben auch darum, Bindung, was bedeutet das? Hat Bindung auch was mit Körperkontakt zu tun oder ist es wirklich einfach etwas Funktionales? Und er hat das bei diesem Rhesusäffchen ausprobiert. Und zwar war es so, dass er zwei verschiedene Settings hatte. Einmal eben ein Affenjunges mit einer Mutterattrappe, die mit Fell bedeckt war, aber nicht gefüttert hat. Und dann gab es in einem anderen Setting eine Mutterattrappe, die hatte kein Fell, das war nur eine Attrappe aus Draht, aber dort gab es Futter. Und zu dem Zeitpunkt haben die Verhaltensbiologen eigentlich gesagt, Mensch, biologisch gesehen ist es viel, viel wichtiger, Futter zu bekommen. Deswegen war die Hypothese, das Äffchen geht zu der Attrappe, wo es zwar kein Fell gibt, keine Wärme, aber da gibt es Futter. Und das genau ist nicht passiert. Sondern diese Rhesusäffchen haben immer die Attrappe mit dem Fell, mit der Wärme gewählt. Und ein Fazit war eben, dass Körperkontakt ein ganz wichtiger Bestandteil von Bindung ist. Also A, Bindung gibt es auch bei Säugetieren. Das ist nicht nur etwas, was wir innerhalb der Mensch- oder Mutter- oder Erwachsenen-Kind-Beziehung haben, sondern eben auch in diesem Fall bei Affen, aber eben auch bei Hunden. Und einer der ersten, der das erforscht hat, war Adam Miklóssy. Das war eine Studie von 98, inzwischen auch schon eine Weile her. Und da wurde eben von ihm bzw. dieser Gruppe auch untersucht, ob man diese Tests, die eben Bindungstests lange auch dann in der Humanpsychologie gewendet worden sind, ob man die auch mit Hunden nutzen kann. Und der klassische Test, den wir da kennen, ist der Test von Ainsworth. Und da geht es eben darum, es werden verschiedene Situationen ausprobiert und dann wird geschaut, wie reagiert das Kind beziehungsweise inzwischen der Hund. Weil die Studien im Laufe der Zeit auch nachgewiesen haben, dass ein ähnliches Konstrukt, wie wir es von Mutter und Kind kennen, auch zwischen Hundehalter, Bezugsperson und Hund besteht. Hört sich erstmal nur positiv an, bedeutet aber im nächsten Schritt, dass die gleichen Problematiken, die wir bei Kindern gefunden haben, auch bei Hunden auftreten. Denn, und ich denke, das weiß ja inzwischen jeder von uns, oder wenn man zurückschaut in die eigene frühe Kindheit, wie war das denn? In bestimmten Situationen, ne, bin ich immer abgeholt worden, wenn ich Ängste hatte oder wenn ich gestresst war oder wenn was neu war. Oder waren meine Eltern vielleicht viel arbeiten und das ist so ein bisschen untergegangen. Und das sind Dinge, die einen vielleicht noch im heutigen Leben oder im späteren Leben auch belasten. Und genau diese Komponenten finden wir natürlich auch in diesem Wirkgefüge Mensch und Hund.
Da gibt es ja ganz spannende Aspekte, die man betrachten kann. Das eine ist zum Beispiel die Distanz zu dem anderen Individuum. Und da gibt es ja auch große, große Unterschiede, wie die individuelle Distanz von Individuen zusammen ist. Bei Menschen gibt es zum Beispiel eine spannende Untersuchung, dass je nachdem, wie weit man nebeneinander auseinander sitzt oder zusammenkommt, je nachdem, wie stark die Bindung ist, ist halt auch die Bindung. Daraus sind ja auch viele solche Experimente abgeleitet worden, wie zum Beispiel, man binde den Hund an einen Baum und gehe weg. Und wenn der sich dann nicht ganz doll fürchtet und nicht ganz doll versucht, dir als Mensch hinterherzukommen, dann hat der keine Bindung. Gleiches Spiel kenne ich auch von, du rufst deinen Hund ab und wenn der dann nicht kommt und du versteckst dich oder gehst weg, dann hat er auch keine Bindung und dann muss der erstmal lernen, dass er darauf zu achten hat. Wie siehst du das, Sandra? Du hast eben gesagt, Körperkontakt ist ein wesentlicher Aspekt von Bindung. Ich würde dich gerne gleich nach den weiteren fragen, aber als erstes würde ich gerne auf das Thema Distanzen eingehen.
Oh, das ist schon ein ganz, ganz breites Thema und total spannend. Tolle Frage wie immer. Denn was in diesem Test zum Beispiel, also der heißt Strange Situation Test von Ainsworth, also eine unbekannte Situation. Und dieses Baumbeispiel, was du benannt hast, beruht letztendlich, denke ich, auf diesem Test, ist aber nicht ganz richtig umgesetzt. Denn der Test von Ainsworth, der klassische Test, hat vier Komponenten, ja? Und es beinhaltet genau auch das. Also das ist eine Situation, da wurde getestet, das hat eben Adam Miklóssy auch gemacht. der Hund oder das Kind, egal was, sitzt in einem Raum mit Mutter oder eben dem Menschen, dem Hundemenschen, nicht einer fremden Person, sondern du bist dort mit deinem Hund. Und dann sollst du den Raum kurz verlassen. Dann wird beobachtet, was macht der Hund, während du den Raum verlässt. Und dann kommst du wieder. Und es geht um das Wiederkommen und du bist nicht 10 Minuten weg. Und der Hund ist auch nicht angebunden, sondern er ist in einem Raum, den ihr gemeinsam betreten habt, wo ihr gemeinsam eine Weile wart. Und dann gehst du. Die klassische Kindergartensituation, ja. Ihr wart schon mal da, das Kind kennt das, der Hund kennt das. Dann gehst du aber mal raus und dann wird geschaut, wie reagiert der Hund, wenn du wieder reinkommst. Und zwar nach 30 Sekunden. So. Und dann gibt es eben Aufteilungen nach Bindungsmuster. Was wir dann erwarten ist, wenn er sicher gebunden ist, Mensch, der freut sich, ja, der läuft auf dich zu, der freut sich. Sobald du auf ihn eingehst, sagst, hallo mein Schatz, ne, und du fasst ihn kurz an, also auch hier die Komponente schon, auch des Physischen, kurz gestreichelt, dann ist diese Stresssituation bei einer sicheren Bindung beendet. Du hast ihn abgeholt, alles ist gut. Natürlich hat er dich vermisst, aber jetzt ist auch wieder in Ordnung. So, also eine sichere Bindung heißt durchaus, dass der Hund weint. Das hat damit gar nichts zu tun, denn er möchte ja bei dir sein. So, und was wir eben brauchen in diesen 4 Komponenten von der Ainsworth war, dass in diesem Fall der Hund oder eben auch das kleine Kind die Nähe zu dir aufrechterhalten möchte. Ganz wichtig ist, das ist eher der erste Punkt. Und er leistet Widerstand gegen eine Trennung. Du gehst, er will mit. Ja? Hier ist das vorgegeben, das können wir nennen, Aufrechterhaltung von Nähe beispielsweise. Also der Hund vermisst dich, er möchte nicht, dass du gehst. So, das hat erstmal noch gar nichts mit den Bindungsmodellen zu tun. Das ist die erste Komponente. Zweitens, jetzt bist du weg, jetzt hat der Hund Stress oder das kleine Kind. Ja? Weil er möchte nicht von dir separiert sein. Er hat jetzt im Englischen Separation Distress, Trennungsstress. Er hat jetzt erstmal Trennungsstress. Wir sind immer noch nicht weiter in der Bindungshypothese. Das sind nur jetzt erstmal Fakten. Dritter Punkt. Er nutzt dich als Bezugsperson, als Basis, ob in diesem Raum oder auch später woanders, für eine angstfreie Erkundung, ne? Dieses Explorieren. Du bist seine oder solltest seine sichere Basis sein. Und das vierte, der vierte Faktor hier drin, wenn etwas ist, er erschreckt sich, ja, draußen sind neue Gegenstände, sagt jetzt erstmal überhaupt nichts über den Hund aus, ist ein junger Hund, kennt er nicht. Und was er dann macht, ist, er sucht dich auf, du als seine Bezugsperson. Und zwar auch oft mit physischem Kontakt, denn in diesem Moment stellst du seinen sicheren Hafen dar. Also, erstmal diese 4 Komponenten, die wir ganz wertfrei stehen lassen.
Warte, lass mich kurz einmal eingrätschen. Also für dich als Zuhörerin, es hat gar nichts damit zu tun, wie weit dein Hund sich beim Spaziergang von dir entfernt, um zum Beispiel zu erkunden. Das Erkunden gehen, das Stöbern gehen, das Explorieren gehen, das ist immer ein Zusammenspiel aus den Bedürfnissen nach Stimulanz, also die Welt zu erkunden, aber Stimulanz ist gefährlich und deswegen wird immer nach einem bestimmten Zeitraum, wenn einfach die Sinnesorgane ein bisschen nachlassen, der Hund vielleicht ein bisschen müde wird, wenn das Bedürfnis nach Stimulanz erfüllt ist oder wenn die Umwelt auf einmal dann doch bedrohlich wird, dann wird wieder die Sicherheit wichtiger als die Stimulanz und die Gruppe wird wieder näher aufgesucht. Das ist zum Beispiel ein Grund, weshalb wir beim Rückruftraining sagen, leihen den Hund bitte nicht ab, um sofort wieder zu rufen, weil in der Sekunde, wo der hört, wie nah du noch bist und in der Sekunde, wo das Bedürfnis nach Explorieren noch so riesig ist, da wird dein Rückruf erstmal nicht gehen. Also wenn wir im Training sind, dann gehe ich ja von einem sicheren Setting aus. Und dann macht es richtig Sinn, den Rückruf erst dann zu geben, wenn der Hund eh schon so langsam das Bedürfnis entwickelt, wieder die Sicherheit der Gruppe aufzusuchen. Weil dann hast du da auch noch den Effekt drin, dass, oh, jetzt ist das hier aber doch ein bisschen gruselig und jetzt wird das, oder es ist spannend, aber ich merke, ich kann gar nicht mehr so viel an Informationen aufsaugen. Explorieren ist in der Biologie immer gefährlich, ist ein häufiger Todesgrund, dass man einfach Gefahren nicht mehr so gut wahrnimmt. Und wenn jetzt dein Rückruf kommt, dann hat dein Hund 2 Faktoren. Erstens, du sagst ihm, hey, ich bin hier, alles ist gut, alles ist sicher und wenn du jetzt zu mir kommst, dann gibt es auch noch was Tolles, hoffentlich bei dir. Dann kannst du sozusagen auf zweierlei Arten an der Stelle belohnen, nämlich einmal mit der Sicherheit deiner Gruppe, also mit dir als Gruppe und als Sicherheit als Bezugsperson und gleichzeitig noch mit der Belohnung on top. Das heißt, es hat, nur falls ihr jetzt da draußen Angst habt, dass wenn euer Hund, wenn ihr ihn ableint, erstmal einen großen Kreis zieht, das hat für uns nichts damit zu tun, ob der eine gute oder eine schlechte Bindung hat. Dann hat die Sandra eben schon den Trennungsstress erwähnt und Trennungsstress ist immer die Kehrseite von Bindung. Da kannst du aber mit deinem Hund dran üben, denn ich erlebe es auch häufig, dass Trennungsstress insbesondere dran auftritt oder Trennungsängste dann auftreten, wenn die Bindung nicht ganz so sicher ist oder wenn vergessen wurde zu trainieren, dass der Hund sich selber für Wohlbefinden um Wohlbefinden kümmern kann, wenn der Mensch nicht da ist. Also bitte keine Angst, dass wenn du jetzt eine gute Bindung mit deinem Hund hast, dass der dann automatisch Trennungsstress entwickelt. Die Sandra meint das hier also erstmal ganz klar, dass in der Sekunde, wo die Bezugsperson nicht mehr verfügbar ist, entwickelt der Hund einen latenten Stress. Und jetzt kommt es darauf an, welche Strategien er gelernt hat, um mit der Situation umzugehen, ob wir dann wirklich einen Stress sehen und wirklich ein Problem bekommen oder ob der Hund damit gut umgehen kann. Sandra, zu dem Thema des Begrüßens habe ich eine Frage. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren eine ganz spannende Studie, dass das Nicht-Begrüßen bei der Rückkehr in der Tat für den Hund extreme Auswirkungen hatte. Das heißt, wir haben auch wieder das Setting, die Bezugsperson verlässt kurz den Raum, kommt wieder und begrüßt den Hund dann nicht. Und dann sank, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Oxytocin-Spiegel, also das Bindungs- und Kuschelhormon, wie es so gerne genannt wird, sank drastisch ab. Richtig?
Das heißt, Cortisol auch hoch, also Stresshormon.
Ja, und das heißt, alle Tipps im Sinne von, du darfst deinen Hund nicht begrüßen, wenn du nach Hause kommst, die ignorierst du bitte, genauso wie diese Bindungstests, wo du deinen Hund, Sandra hat eben erwähnt, wie das in der Studie aufgebaut wurde, wenn du jetzt so die klassischen Bindungstests, wie ich sie von bestimmten Hundeschulen auch kenne, der Hund wird auf einem Seminar an einem Baum angebunden, alle beobachten den Hund, das ist ja für den Hund eh schon, es stehen ganz viele Beutegreifer und auch Konkurrenten, andere Artgenossen, Fremde drumherum und dann wird beobachtet, was tut der, wenn du gehst, vielleicht ist der auch einfach so gehemmt von der Situation und so überfordert, dass der einfach so tut, als wäre der gar nicht da. Und ich werde es nie vergessen, dass mir mal eine Freundin gesagt hat, also unser Hund, der vermisst uns dann gar nicht. Der Trainer hat auch gesagt, der hat null Beziehung zu uns. Der ist viel zu eigenständig, weil in der Sekunde, wo wir weggegangen sind, hat er sich einfach eingerollt. Und mir hat das Herz geblutet, weil ich nur da gesessen habe und gedacht habe, sage ich ihr jetzt ganz ehrlich und offen, dass das sein kann, dass der Hund sich einfach in den Konfliktschlaf, in ein ich stelle mich tot, in ein ich entziehe mich der Situation geflüchtet hat und was macht das mit ihr, wenn ich ihr das sage? Wer mich kennt, weiß, was ich getan habe. Ich habe es ihr gesagt auf eine nette, liebevolle Art, aber ich konnte es natürlich nicht für mich behalten. So, jetzt darfst du wieder, liebe Sandra. Machen wir weiter mit dem Thema.
Super. Es ist auch immer ganz toll, wenn du da wirklich nochmal deine Praxis auch mit reinbringst. Das ist also ganz wertvoll. Genau, weil ich bin ja eher theorielastig. Aber genau das ist wichtig. Letztendlich nehmt ihr das erstmal wertfrei. So, wir haben dieses Bedürfnis der Aufrechterhaltung von Nähe. Also, der Hund möchte bei euch sein. Dann natürlich, wenn ihr geht, dass der Hund euch vermisst. Das ist nichts Negatives. Das würdet ihr auch tun am Anfang. Ne? Erinnert euch mal zurück, ihr seid irgendwo neu, Mutti geht. Ihr wollt auch erstmal mit. Das ist positiv. Dann, dass der Hund euch nutzt, wenn etwas Neues kommt oder bedrohlich ist, als sichere Basis. Und wenn, genau was Anne dann auch sagte, in emotionaler Not solltet ihr auch der sichere Hafen sein. Und eben nicht, der Hund rollt sich zusammen. Also das lassen wir erstmal stehen und jetzt schauen wir auf die Bindungstypen, die es überhaupt gibt. Denn bestenfalls...
Darf ich noch einmal rein? Es tut mir leid, dass ich dich unterbreche. Ich denke jetzt gerade so an ganz viele Hundehalter mit denen und Hundehalterinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die mir jetzt sagen, Anne, aber unter Stress, wenn er Angst hat, der lässt sich nicht anfassen. Gehört zur Bindungsnähe unbedingt das Anfassen?
Gut, das ist jetzt so, das ist sehr, was sind das für Situationen? Das muss ich ja nicht haben, da kommt es auch auf den Hund an. Das hat ja auch so viele Komponenten. Jede Bindung ist ja auch sehr individuell.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, die Nayeli ist der Typ, der sich total gerne die Ohren knautschen lässt, sich an mich randrückt mit dem Kopf. Die mag sogar, wenn sie den Kopf gestreichelt kriegt. Das mögen nicht so viele Hunde. Ja, und die kann mit Kontakt liegen, mit dem klassischen, sie liegt einfach nur neben mir und hat Kontakt ohne Kraulen und ohne Streicheln. Das ist für sie nicht so wertvoll. Die Mini hingegen, die wird gar nicht so gerne gestreichelt. Also das macht sie schon sehr deutlich, wenn sie mal den Bauch gekrault haben will oder die Brust. Für die ist es viel mehr wichtig, in meiner Nähe zu sein und vielleicht sich auch an meine Hand zu drücken, solange meine Primatenfingerchen dann nicht anfangen zu wühlen, zu kraulen, zu zupfen. Das heißt, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Und der Grund, weshalb ich die Sandra das jetzt gefragt habe, ist, dass ich einfach möchte, dass du da draußen nicht denkst, wenn dein Hund bei Stress nicht direkt den kompletten Körperkontakt sucht, dass ihr dann eine schlechte Bindung habt. Das kannst du nicht als Umkehrschluss sagen, sondern es kann sein, dass dein Hund zum Beispiel Schmerzen im Bewegungsapparat hat und wenn er dann eh in der Stresssituation angespannt ist, ist das für ihn vielleicht einfach noch unangenehm, punktuell berührt zu werden. Es kann sein, dass ihr noch nicht so das gegenseitige, wir machen da mit unseren Teams immer eine Übung, die heißt die Hundelandkarte, da wird erforscht, auf welche Art und an welchen Stellen der Hund gerne angefasst wird. Also es kann sein, dass ihr einfach noch nicht euren Weg gefunden habt oder auch, dass der Hund einfach in den Situationen die Umwelt total gut im Blick halten muss und sich deswegen so positioniert, dass er sich gar nicht so an dich dran drücken kann. Meine Empfehlung ist, biete ihm deine Nähe an, biete ihm deine Nähe so an, dass er auch weiter durch die Gegend gucken kann, wenn ihm das wichtig ist, dass er vielleicht sogar mit den Vorderbeinen irgendwo erhöht stehen kann. Das gibt viel Sicherheit beim Gucken. Und biete es ihm an. Es ist überhaupt kein Thema, wenn dein Hund dann quasi nur einen Meter von dir entfernt ist oder zwei oder drei. Das gibt keinen Aufschluss über eure Bindung. Es gibt Hunde, die werden einfach auch draußen in der Umwelt nicht so gerne angefasst, weil sie einfach mit ihren Sinnen überall sind. Bist du damit einverstanden, Sandra?
Unbedingt, weil ich kann nämlich da auch nur beifügen, es ist ja auch immer historienbedingt, je nachdem, wie der Hund auch aufgewachsen ist. Wenn wir vom besten Fall ausgehen, wirklich von einem Hund, der eine schon sehr, sehr glückliche Mutter hatte, dementsprechend wirklich auch schon im Mutterleib, ne, positiv, nicht gestresst und so weiter, dann und dann noch eine sichere Bindung, ja, dann ist alles gut. Der wird auch sicher kommen, auch physisch. Aber andere Hunde, andere Geschichten. Und bei manchen Hunden ist es ja schon der Blickkontakt. Da ja. Muss es kein körperlicher Kontakt sein. Die machen es deswegen, seid aufmerksam. Für die ist schon ein bindungssuchendes oder bestätigendes Verhalten. Die schauen euch an. Die kommen näher, genau was Anne sagt. Dann ist es eben Meter und dann schauen die. Super. Jeder ist anders, ne?
Auch da gibt es ja spannende Untersuchungen, dass zum Beispiel der Blick von Mensch zu Hund und Hund zu Mensch in der Tat, wenn er mit einem weichen, liebevollen Gesicht nicht Anforderung behaftet sozusagen, jetzt machst du aber, sondern wenn er wirklich ein liebevoller Blick, sozusagen der Candlelight-Dinner-Blick ist, dass das dann dazu führt, dass Oxytocin ausgeschüttet wird und zwar bei uns Menschen auch gar nicht wenig und bei uns Menschen mehr als beim Blick von einer Katze.
Und auch da, Hunde können Blicke wirklich differenziert unterscheiden. Also das darf man nicht unterbewerten. Die können sehen, ob ihr das ehrlich im Gesicht meint, ob das ein weiches Gesicht ist, ein lobender Blick oder eher ein strenger Blick oder vielleicht auch einer, der so eigentlich so gar nicht fokussiert ist. Also auch da schön sauber arbeiten. Das ist ganz wichtig. Die Hunde können das. Und das zeigen auch ganz viele Studien, dass die selbst ihren Besitzer, also man ein Foto von Anne würde reichen für ihre Hunde, um sie zu erkennen. Ein Foto wohlgemerkt. Und selbst auf diesem Foto könnten sie noch Annes Blick deuten, wenn wir den vier Kategorien beispielsweise zur Verfügung stellen würden. Also Hunde sind da schon sehr, sehr weit vorne, um es wirklich auch lesen zu können.
Da für mich ja jeder Fototermin Stress bedeutet, würden sie das also auch sofort wahrnehmen.
Soll ich nochmal eben auf die Bindungstypen eingehen?
Warte kurz, noch eine Sache zu den Fotos. Nur damit ihr wirklich wisst, weil wir kommen gleich, das gehört ja auch so zum Thema Lob und Bindung mit dazu, finde ich. Hunde erkennen, ob euer Lächeln ernst gemeint ist, wenn euer Gesicht zur Hälfte, also über den Mund abgedeckt wird oder auch die Augen abdeckt würden. Also eins der beiden Sachen, Auge oder Mund, reicht ihnen, um zu erkennen, ob das Lächeln echt ist. So.
Genau.
Jetzt kommen wir zu den Bindungstypen.
Super. Also, ich hoffe, ihr habt diese vier Punkte jetzt noch im Kopf, denn die Reaktionen sozusagen auf diese vier, ne, wie groß ist sie oder wie wird eine Trennung, wie zeigt der Hund das, möchte er die Nähe aufsuchen und so weiter. Das wird dann hinterher alles gesammelt an Informationen und dann schauen wir wirklich, es gibt klassisch vier verschiedene Bindungstypen. Das ist so die klassische Unterteilung. Inzwischen findet man auch noch mehr. Wenn wir wirklich nach Ainsworth gehen, waren es vier. Und zwar einmal ganz einfach, bestenfalls eben, wir haben eine sichere Bindung. So, da ist es wirklich so, wie ich gerade gesagt habe, der Hund sieht euch, der hat euch vermisst, der freut sich, ihr macht einen kurzen Austausch und dann ist letztendlich diese Situation der Unsicherheit, die ist beendet. Gut, der freut sich, dass ihr da seid, ist alles wieder gut. Ja? Ein Schlusspunkt ist gesetzt. Die Verfügbarkeit von euch als Bindungsperson, die ist jetzt für ihn wieder ganz klar. Ihr seid auch dieser sichere Hafen und natürlich auf der anderen Seite auch die sichere Basis. Also dieser Hund würde jetzt durchaus auch, wenn wir noch in dem Raum sind, losgehen und mal wieder rumschnüffeln. Vielleicht liegt da noch ein Leckerchen. Oder wenn ihr draußen seid, der kommt kurz und dann geht er wieder. Das hat nichts mit schlechter Bindung zu tun, sondern wirklich, ah, ihr seid da. Oh, alles klar, meine Basis, die sichere Basis, von der aus ich explorieren kann, die ist hier, ich habe sie. Sie hat mich beachtet, sie hat mich unterstützt. Wie Anna auch sagte, es muss ja kein langer körperlicher Kontakt sein. Blickkontakt, kurzen Touch vielleicht und dann geht's wieder los. Und das zeigt ja ganz viel Vertrauen auch, was da ist. Und das ist ganz wichtig bei dieser sicheren Bindung. Ja, ihr seid verfügbar. Und zwar immer in der Not, in der Unsicherheit seid ihr da. Und ihr seid immer für den Hund in dieser Situation da. Es wird dann bestärkt, und zwar ohne Strafe, genau was Anne sagte. Ich binde den nicht an den Baum fest. Ich zeige ihm etwas, er kann kommen, auch wenn er mal ein bisschen länger unterwegs war. Ihr seid positiv, ihr holt den ab, wie ihr das als Kind auch möchtet oder habt. Und daraus entwickelt sich natürlich auch sehr viel Selbstvertrauen oder Autonomie vielleicht auch von dem Hund. Hier nämlich immer die Frage, das weiß Arne sehr viel besser, ich habe das Gefühl, dass Autonomie ganz oft eben nicht geschätzt wird. Dass viele Besitzer gar nicht möchten, dass der Hund auch selber mal erkundet, mal für sich was testet, feststellt, vielleicht auch mal irgendwo runterfällt, sondern dass die sagen, oh, das macht mir Angst oder Sorge oder der darf nicht so weit. Und deswegen ist das sehr restriktive. Aber letztendlich eine sichere Bindung sorgt eben auch dafür, dass euer Hund sich mal was traut. Und wenn er sich unsicher fühlt, kommt er zurück. Also das spricht auch für seinen guten Seelenzustand, für sein Wohlergehen, ne?
Ich gebe dir ein kleines Beispiel von der Mini. Die Mini ist ein Hund, der sehr große Kreise zieht beim Explorieren, jagdlich sehr motiviert ist und sehr schnell unterwegs ist. Und die Mini zieht gerne halt Kreise, wenn sie im Freilauf ist. Und dann kommt sie irgendwann zu mir und dann sehe ich ihr an, dass sie körperlich schon müde ist. Sie ist ja jetzt auch schon mittlerweile 11. Das heißt, die Kreise werden nicht wirklich kleiner, aber sie werden kürzer. Sie kommt zu mir, ich sehe ihr an, dass sie körperlich müde ist. Ich belohne sie dafür, dass sie zu mir kommt. Da ist gar nicht viel notwendig, weil sie bleibt dann für ein paar Minuten, bleibt sie wirklich sehr bei mir in der Nähe. Meistens so lange, bis die Zunge nicht mehr aus dem Hals hängt, bis der Gang wieder ein bisschen federnder wird, bis also die körperlichen Ressourcen so ein bisschen aufgetankt sind. Und dann ist für mich der Punkt, wo ich mir überlegen darf, kann und will ich jetzt hier noch eine weite Runde genehmigen? Dann lasse ich sie einfach machen oder sage ich, nee, jetzt wird es mir zu lästig, wir sind im Naturschutzgebiet, ich will es einfach nicht, dass sie nochmal in den Kreis geht und dann würde ich anfangen, sie dafür zu belohnen, dass sie in meiner Nähe ist, würde sie, wenn der Rückruf noch nicht gut sitzt, vielleicht auch an die Leine nehmen, damit ich dann einfach sagen kann, okay, du hattest deine Freiheit, aber jetzt wird es mir gerade zu viel. Aber es haben ganz viele Menschen dann eben das Gefühl, der Hund wird überhaupt nicht müde, weil der zieht dann seinen Kreis, kommt für ein paar Minuten und dann zieht er den nächsten und dann haben die Leute das Gefühl, der ist nicht ausgelastet. Aber was der zwischendurch macht und das ist was, woran du wirklich eure Bindung sozusagen sehen kannst, der kommt zu dir oder in deine Nähe. Das heißt eben nicht, dass er bei Fuß klebt, sondern er kommt in einen näheren Kreis, genießt ein bisschen die Sicherheit der Gruppe, bis er sich erholt hat und dann zieht er vielleicht wieder von dannen.
Genau, das ist super erklärt. Weil hier auch bei der sicheren Bindung, apropos Trennungsangst oder ich nenne es so, weil es so auch Separation Distress auch heißt. Der Unterschied eben bei der sicheren Bindung ist, der Hund lässt sich ganz leicht beruhigen. Ihr seid da und damit ist es auch beendet. Er freut sich, aber damit ist diese Trennungssituation vorbei. Ja. So, und darum geht es. Es heißt jetzt nicht stundenlang. Und wir wollen das schon irgendwo haben, denn auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt diese anderen Bindungstypen anschauen, die nächste Kategorie wäre die sogenannte unsicher vermeidende Bindung. Und da ist es so, dass früher die Kinder, wenn wir es jetzt auf die Hunde ummünzen, es so ist, dass die dann, ihr geht weg und ihr kommt zurück und die Hunde sind eigentlich eher gleichgültig. Da habe ich auch wenig Trennungsstress oder Verbalisierung. Es ist fast so, als wenn die gar nicht merken, dass ihr raus seid. Also wirklich gleichgültig bei, bis hin manchmal sogar zur Vermeidung. Es gibt dann auch keine Begrüßung, wenn ihr wieder reinkommt. Und wenn man das weiter austestet, gibt es kaum einen Unterschied, ob ihr das seid oder ob das eine fremde Person ist. Also da haben wir einen Bindungstyp. Da ist am Anfang etwas fehlgelaufen. Wie gesagt, das fängt ja auch schon sehr, sehr früh an als Prozess. Und das ist dann eben dieser unsicher vermeidende Typ. Ja, der weint nicht. Aber der freut sich auch nicht, wenn ihr kommt. Und es ist wirklich so eine Art, sehr vermenschlicht jetzt, man würde es wirklich gleichgültig nennen, es wird dann nicht weiter differenziert. Und das ist bei den sicheren Bindungstypen ganz wichtig. Ja, ihr seid da das Zentrum der Welt. Und da freut man sich. Und hier ist es etwas anders.
Auch hier wieder, ich grätsche ein bisschen rein, weil wenn wir Trennungsstress mit Leuten gut und erfolgreich trainieren, dann kann es durchaus sein, dass der Hund erstmal, wenn die Menschen nach Hause kommen mit Einkaufstüten bepackt, noch kurz auf der Couch liegen bleibt, der Kopf hebt sich schon, die Rute geht vielleicht schon, aber er macht sich jetzt nicht straight auf den Weg zur Haustür, sondern er wartet noch einen Moment und das sind dann Rituale, die sind aufgebaut. Daran, wenn du also sowas mit deinem Hund hast, heißt das jetzt nicht, dass du dem egal ist und ihr keine gute Bindung habt, sondern das heißt einfach, du hast es gut trainiert, dass er eben noch einen Moment wartet, bis du die Schuhe aus hast oder was auch immer der Fall ist, wie ihr das trainiert habt. Wir üben das zum Beispiel über ein Nicht-Verfügbar-Signal und da ist es so, dass die Hunde gelernt haben, dass solange dieses Nicht-Verfügbar-Signal da ist, auch wenn wir physisch schon wieder anwesend sind, dass sie eben noch nicht so viel Aufmerksamkeit von uns bekommen, damit man eben diese Trennung trainieren kann, ohne dass wir am Anfang wirklich weg sind. Und da erlebe ich ganz oft, dass die Hunde eben sagen, nee, solange das Signal da steht, weiß ich, lohnt sich noch nicht. Aber in der Sekunde, wo man es wegräumt, kommt dann der Hund und sagt, oh, schön, dass du Zeit für mich hast. Und da erlebe ich oft, dass die Leute dann denken, das ganze Training funktioniert nicht, weil der Hund sie begrüßt. Und hier hast du von der Sandra nochmal die Bestätigung, es ist vollkommen okay, wenn dein Hund dich begrüßt. Meine begrüßen mich übrigens auch. Und zwar mit viel Geschrei und Tamtam. Aber diese Begrüßung dauert, sagen wir mal, 60 Sekunden.
Und auch da mit einem Ritual oder einem Training, das ist natürlich noch was anderes. Denn der Hintergrund bei dieser unsicher vermeidenden Bindung ist, dass die Kinder oder die Hunde in diesem Fall gelernt haben, dass die Bindungsperson, also ihr Mensch zu Hause, sie zurückweist. Ja, es ist ja etwas Erlerntes. Sie haben also versucht, eine Bindung aufzubauen. Und der Mensch hat dann gesagt, nee, ich möchte das nicht, ja. Es ist eine Zurückweisung, vielleicht durchaus auch physisch und psychisch erfahren worden. Und das war ein Lernprozess. Und deswegen, irgendwann verinnerlicht, sind das dann auch Hunde, die vermeiden diese Zurückweisung einfach, indem sie die Nähe auch vermeiden. Dann passiert das erst gar nicht.
Genau, die wollen keinen Korb kriegen.
So, genau so. Und da kommt das her. Deswegen, das hat mit Training, was ihr gemacht habt, damit hat das nichts zu tun. Da wissen die Hunde ja, ihr holt die gleich ab. Und hier sind es Hunde, die gelernt haben, es bringt eh nichts. Wenn ich da jetzt hingehe, ist eigentlich egal. Weil da werde ich jetzt auch nicht mitgenommen oder aufgefangen im Sinne von sicheren Hafen, ne?
Die klassische Situation, an die ich gerade kenne, ist zum Beispiel, dass ich das häufiger habe, wenn Hunde zur Begrüßung ihre Menschen sehr doll angesprungen haben, was ja auch wirklich erstmal eine Begrüßung tatsächlich vom Hund war. Und der Mensch hat sie eben, weil sie ihm zu ungestüm waren, weil es sie vielleicht auch wehgetan hat. Also ich möchte es gar nicht, sagen, der Mensch war da doof, sondern vielleicht hat der Mensch den Hund weggestoßen oder war gereizt in dem Moment, hat sich nicht die Zeit genommen, hat verpasst, ein Ritual aufzubauen, dass der Hund mit allen vier Beinen am Boden bleibt und die Begrüßung eben noch 3 Minuten Aufschub hat, so ungefähr. Gerade wenn du einen engen Hauseingang hast oder du hast vielleicht auch noch ein Kind oder einen zweiten Hund, mit dem es noch nicht so ganz super läuft. Das war bei uns nämlich ein Grund, dass ich nicht im Flur begrüßt werden wollte, solange die Hunde noch nicht grün miteinander waren, damit eben diese enge Situation nicht aufkommt. Das heißt, diese Erfahrungen machen Hunde dann sehr schnell. Und je nachdem, was für einen Hundetyp du hast, wenn du eher den Hundetyp hast, der eben bei Zurückweisungen sich dann, ich sag's mal so, in sich kehrt und eher auf die Couch geht und eher so ein bisschen unmotiviert, schwerfällig wird, dann hast du eben ganz schnell den Hund, der sich dabei zurückzieht. Und dann hast du die anderen Hundetypen, die sind vielleicht dann noch aufdringlicher. Die fallen dann auch noch ins Kläffen und springen erst recht an dir hoch und rempeln die anderen weg, weil sie eben da ganz verzweifelt um deine Aufmerksamkeit buhlen. Und zwar nicht, weil sie unbedingt die schönste, beste, klügste im Raum sein wollen, sondern weil für sie eben diese Bindung Sicherheit bedeutet.
Genau so ist das, weil das bedeutet Bindung natürlich für jeden von uns und natürlich auch für unsere Hunde. Es geht da immer ganz, ganz viel um Sicherheit. Hier gibt es jetzt noch zwei andere, auch unsichere Typen. Einmal jetzt als nächstes unsicher ambivalent. Und wie der Name auch schon sagt, das sind Kinder oder Hunde, die haben ihre Bindungsperson als unberechenbar, als nicht zuverlässig erlebt, als vielleicht widersprüchlich. Heute darf ich das, morgen darf ich das nicht. Heute werde ich gelobt, morgen gibt es dafür eine Strafe oder ich werde ignoriert. Also es war nie nachvollziehbar, sodass der Hund etwas Kontrollierbares hatte in dieser Beziehung, dass er wusste, was jetzt kommt, sondern immer unberechenbar. Und dann entwickeln sich eben daraus auch diese unsicher ambivalenten Bindungstypen, die auf der einen Seite, so Hunde sind, die total klammern, ja, oder auch Kinder, kennen wir ja auch, die sind immer, 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 immer ganz, ganz nah bei ihrer Person, wo man manchmal schon denkt, oh, das ist mir schon zu eng. Die sind unsicher auch in der Hinsicht, dass sie zum Beispiel sehr wenig bis gar nicht erkunden. Hatte ich jetzt auch zum Beispiel in meiner Studie die Hunde, die wirklich auf einem 60-Minuten-Spaziergang nur am Knie ihrer Person kletten sozusagen und von der tollen, weiten Welt ganz, ganz wenig mitnehmen, weil sie kaum schnüffeln oder schauen oder eben in irgendeiner Form erkunden. Das ist auch typisch für diesen Typus der Bindung. Dann, nichtsdestotrotz, finden wir Angst bei diesen Trennungssituationen. Aber hier ist es so, wenn dann der Mensch, die Bezugsperson, wiederkommt, dann haben wir es nicht wie bei einer sicheren Bindung, 30 Sekunden und dann ist gut, sondern das sind so Hunde, die können sich gar nicht beruhigen. Das dauert ewig, 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 bis man die wirklich runterholen kann, dass die aus diesem Trennungsstress kommen. Das ist alles sehr so over the top und wirklich manchmal so gar nicht loslassen wollen. Also wirklich dieses Klammern, was wir ganz oft sehen, was in verschiedenen Situationen sich dann auch darstellt.
Für mich sind das häufig auch die Hunde, die wir als Schattenhunde bezeichnen, die also in der Wohnung oder im Zuhause der Person wie ein Schatten permanent mitlaufen und permanent ihre Bezugsperson dort im Auge halten, was nicht heißt, dass die draußen nicht gegebenenfalls auch mal abdampfen und jagen gehen können, sondern das ist eben genau dieses Ambivalente. Sie haben gelernt, dass sie in bestimmten Situationen besser ihre Bezugsperson im Blick behalten, damit sie sicher sind und wissen, was als nächstes passiert. Das passiert zum Beispiel, wenn man Hunde aus heiterem Himmel straft, ohne dass sie einen Bezug machen können, warum, wieso, weshalb. Das heißt, sie haben keine Kontrolle darüber, auch dieser Strafe aus dem Weg zu gehen. Es wird insbesondere heftig, wenn du gleichzeitig körpersprachlich arbeitest, also nicht akustische Signale gibst, dann muss der Hund dich im Auge behalten. Oder auch, wenn du zu so Trainingsmaßnahmen greifst, wie zum Beispiel gehen, ohne Bescheid zu sagen. Das gefährdet die Bindung für deinen Hund total, weil damit er genügend Informationen über dein Wirken kriegt, muss er dich eigentlich die ganze Zeit beobachten und im Auge behalten. Das ist was, was wir umgekehrt auch erleben bei Hunden, die zum Beispiel frisch aus dem Tierschutz irgendwo eingezogen sind, die am Anfang eben noch nicht so viel Bindung aufgebaut haben, wofür die auch die Situation noch sehr, sehr beängstigend ist häufig, die sich dann oft auch eine Person aus der Familie rauspicken, an die sie sich so komplett kleben und gleichzeitig aber auch noch immer mit ihren Konflikten beschäftigt sind.
Genau das macht diese Gruppe auch aus. Auf der einen Seite ist ganz oft so ich und ich muss auch dabei sein. Ich klette an dir, bitte schenke mir auch Beachtung. Oft auch sehr stark diese Suche nach Kontrolle. Was machst du da? Wo gehst du hin? Ich muss da mitgehen, kann ich zugucken? Was sehr überzogen manchmal ist, aber genau auch da liegt ja diese Ambivalenz. Das kann aber auch durchaus dann kippen zu einer Verweigerung. Nö, da mache ich jetzt gar nicht mehr mit.
Und zum Begriff Kontrolle, der ist ja immer so ein bisschen behaftet. Ich frage da immer nach, wenn Menschen mir sagen, mein Hund will mich kontrollieren. Es geht deinem Hund nicht darum, dass er dich kontrolliert im Sinne von, dass er dich dirigieren will, sondern er muss eigentlich permanent die Situation einschätzen können, damit er Sicherheit für sein Leben hat. Und für ihn ist der Schutz der Gruppe ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für seine Sicherheit. Das heißt, es geht ihm nicht darum, dich zu maßregeln oder sonst was, sondern es geht darum, dass er eben weiß, was als nächstes auf ihn zurollt oder eben auch nicht.
Genau, es geht wirklich um die Kontrolle für den Hund aus Sicht des Hundes.
Genau.
Das hat mit uns jetzt überhaupt gar nichts Maßregelndes zu tun. Nein, genau darum. Ich möchte mein Leben in irgendeiner Form kontrollieren können. Was passiert jetzt? Hier ist alles neu. Andi? Ja. So viel zur Kontrolle. Die letzte Gruppe ist die sogenannte desorganisierte Bindung. Und hier finden wir Hunde, die haben so, die konnten keine klare Bindungsstrategie entwickeln. Vielleicht auch Straßenhunde, die das gar nicht brauchten, weil die ganz anders gelebt haben. Und für die, die wissen auch noch nicht genau, was gibt es denn da für eine Erwartungshaltung an diese Person? Was für ein Arbeitsmodell kann ich hier anwenden. Denn auch das habe ich vorhin nicht erwähnt, im Laufe dieses ersten Prozesses entwickeln wir alle so ein inneres Arbeitsmodell. Was erwarten wir? Und das sind Hunde, die haben noch gar kein Arbeitsmodell. Alles neu hier, kenne ich nicht. Früher hatte ich eine andere Strategie, weil die brauchte ich auf der Straße. Die kann ich jetzt gar nicht mehr anwenden. Also auch hier auf der einen Seite ganz viel Ambivalenz, schon auch ein Bedürfnis nach Nähe oder Sicherheit. Und vielleicht sind das auch Hunde, die manchmal einfach für uns aus unserer Perspektive so ganz falsche Reaktionen zeigen. Einfach, weil die nicht genau wissen, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, da finden wir, wenn wir das auf den Menschen beziehen, traumatisierte Kinder mit Beispiel Sexualstraftäter in der eigenen Familie, die dann in so einem Gespräch, wenn der Vater der Täter war, einem Vater auf den Schoß klettern und sagen, ich habe dich so lieb. Also diese Nähe zeigen und auf der anderen Seite eben diese ganz, ganz fürchterlichen Taten auch malerisch in der Regel ja auch darstellen können. Also es gibt da noch kein festes Muster oder bei manchen ist das Muster auch total zerbrochen. Und das ist eben diese desorganisierte Bindung. Und das ist schwierig, weil man so, das ist sehr unerwartet oft.
Ich hatte mal einen ziemlich heftigen Fall von einer Familie, die ich begleitet habe. Da war ich Hundetrainerin, ich glaube 11. Und da gab es in der Tat die schlimmsten Handlungen von den Trainern und den Besitzern überhaupt am Hund, die man sich so vorstellen kann. Ich will das hier gar nicht ausmalen. Ich kann euch nur sagen, dass das unter anderem zu gebrochenen Knochen, einem eingedrückten Kehlkopf geführt hat. Also wirklich schlimm. Und da konnte man regelrecht sehen, wie der Hund sich einerseits total an die Menschen drangepresst hat, um dann im nächsten Moment loszuschießen und sie zu attackieren, um dann hechelnd sich in die Ecke zu drücken, um dann wieder die Nähe zu suchen. Also das war eine furchtbare Situation. Wirklich, wirklich furchtbar. Und ich denke, das spiegelt es auch ganz gut wider.
Ja, und deswegen auch diese, genau was Anne sagt, da spielen jetzt auch andere Komponenten wie Traumata zum Beispiel rein, ja, auch die Bindung, das ist ja nicht etwas, was immer gleich ist. Bindung befindet sich durchaus in einem Fluss, in einer Veränderung, da gibt es auch Anpassungen, aber natürlich auch Elemente, die Bindung vielleicht auch schwächen können. Und das, ganz wichtig, ist ja subjektiv, also es sind Dinge, die der Hund in dem Fall dann so empfindet. Eine traumatische Situation, die, wo er euch nicht als sicheren Hafen hatte. Also, wo etwas fehlte, die Bindung war in dem Moment nicht da. Deswegen, an Bindung muss immer gearbeitet werden. Das muss immer weiter auch verstärkt werden. Und ich muss immer für meinen Hund da sein, auch mit wechselnden, ja, Gegebenheiten. Und mit zunehmendem Alter hat mein Hund ja auch andere Ansprüche an unsere Beziehung, auch an unsere Bindung. Es ist ja was ganz anderes zwischen Welpe, erwachsenem Hund und dann auch wieder einem alten Hund.
Ja, und ich finde auch mit, also nicht nur, nehmen wir mal gar nicht so den langen Kreislauf, sondern Sommer, Herbst und Winter. Auch da sind ja unterschiedliche Bedürfnisse einfach, die wir befriedigen. Und Bindung hat ja ganz viel mit dem gegenseitigen Befriedigen von bestimmten Bedürfnissen zu tun. Und wenn dein Hund zum Beispiel im Sommer nicht mit dir kuscheln will, dann kann es auch schlichtweg sein, dass dem warm genug ist. Und dann hat das nichts damit zu tun, dass eure Bindung jetzt schlechter ist.
Genau, weil ein Element von Bindung ist immer auch diese Interaktion, also diese Wechselwirkung, die wir haben mit einem wechselseitigen Verhalten. Zur Bindung gehören immer diese zwei. Wie gesund oder ungesund das ist was anderes. Aber ich brauche eben Hund und Mensch in dieser Interaktion. Und genau das, was für eine Bindung kann ich meinem Hund offerieren? Wie vertrauensvoll bin ich da? Wie gleichmäßig bin ich da mit dem, was ich ihm biete? Und für den Hund sind das ja ganz, ganz wichtige Komponenten, die er da auch braucht. Weil zwischen einem Kleinkind und einem Hund, da ist ja dann noch irgendwann der große Unterschied. Der Hund verbleibt in irgendeinem geistigen Zustand, auch wenn er erwachsen ist. Und er ist immer von uns abhängig, immer. Deswegen muss ich da einfach schauen, diese Zuverlässigkeit, dass für den Hund das kontrollierbar wird, dass unsere Bindung etwas Beständiges hat, dass sie gewaltfrei ist. Und zwar in jedweder Form gewaltfrei. Das muss ich ja über Jahre aufrechterhalten. Auch wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich zornig bin, wenn ich Stress habe. Ich muss immer auf meine Bindungsparameter achten mit meinem Hund und natürlich auch mit den anderen Personen in meinem Leben. Aber darum geht es. Das ist nicht etwas, wo man sagt, so 5 Monate, super, wir haben jetzt eine sichere Bindung, fertig.
Nein, absolut nicht. Und du hast gerade so schön gesagt, ich musste gerade an den Vortrag, den ich bei dir gehalten habe, denken, wo dann die Frage aus dem Publikum kam. Anne, du hast eben gesagt, ihr streitet nicht vor den Hunden. Was macht ihr denn dann? Genau das. Ich streite nicht vor meinen Hunden, beziehungsweise wenn ich merke, dass es gerade hitzig wird oder auch wenn ich Kundinnen oder Kunden habe, die vielleicht pubertierende Kinder zu Hause haben, beziehungsweise adolescente Kinder in der Trotz- und Widerstandsphase sozusagen, dann sorge ich dafür, dass für den Hund in dem Moment die Sicherheit mit etwas Distanz zu mir trotzdem möglich ist, indem ich eben die Strategien aufbaue, die ich auch brauche, damit Trennungsstress nicht großartig stark wird. Und das ist bei uns zum Beispiel, es gibt was Tolles in die Hundeoase. Die Hunde können sich da drin beschäftigen und sind dann nicht so von uns abhängig für ihr Wohlbefinden. Und dann habe auch ich mal schlechte Laune.
Genau. Und an solchen Komponenten kann ich ja arbeiten. Die Hunde lernen ja. Wir haben ja durchaus dieses Element der Plastizität, also der Veränderung, wie bei uns auch. Auch Bindungen verändern sich ja. Und auch da, Bindung bedeutet nicht nur, unser Hund ist abhängig von uns. Nein, wir haben auch eine Bindungserwartung an unseren Hund.
Total.
Das muss man immer sehen, das geht in beide Richtungen. Und dann muss man schauen, so, bei einer sicheren Bindung, was bedeutet das? Dann habe ich schon einen Hund, der eine gewisse soziale Kompetenz auch erworben hat, weil wir das unterstützt haben, der eine gute Resilienz hat gegen verschiedene Stressoren, der auch gut wieder runterfahren kann, der auch lernen kann, genau was Anne gerade gesagt hat. Ach ja, die gehen jetzt, aber ich gehe jetzt in die Oase, da gibt es tolle Sachen und die kommen wieder. Genau. Das ist ja die Sicherheit, die kommen auch wieder.
Zu deinem Beispiel, auch wir bauen ja eine Bindung auf, gibt es ein ganz nettes Beispiel vom David, meinem Mann und der Mini. Die Mini konnte ja ganz lange draußen kein Futter annehmen, die konnte nicht spielen mit uns als Belohnung. Überhaupt draußen war eigentlich die Nähe zu uns nicht so attraktiv. Sie war vielmehr im jagdlichen Modus unterwegs und dadurch, dass wir sie wegen ihrer vielen Ängste ja auch sehr einschränken mussten, was ihren Radius angeht, war sie eigentlich schon fast genervt von der Nähe zu uns. Und mein Mann ist echt ein Toller, wenn es um Sachen Hundetraining geht. Der hat der Mini keine Belohnung mehr angeboten, weil er einfach von ihr so oft den Korb gekriegt hat, dass sie es unattraktiv fand, dass das bei ihm wirklich so war, dass er gesagt hat, warum sollte ich das machen? Die hat doch gar keinen Bock auf mich. Das heißt, sie hat im Prinzip nur mit ihm, nimm deine Fleischwurst und geh, ich hole mir den Hasen, hat sie ihn gestraft und er hat es ihr gar nicht mehr angeboten. Und dann haben wir es in der Tat so gelöst, dass eine ganze Weile ich mich mehr um die Mini auf dem Spaziergang gekümmert habe und er sich mehr um die Nayeli. Und als ich dann mir dann bewusst war, sie kann das und ich genau wusste, wo kann sie denn Belohnungen annehmen, da habe ich ihn dann dazu gebracht, ihr das wieder anzubieten, beziehungsweise er hat dann was mit der Nayeli gemacht. Und als die Mini sich dann das nächste erste Mal neben ihn stellte und sagte, die Nayeli kriegt einen Keks, jetzt will ich aber auch einen, da war der so gerührt, da war das so ein toller Moment einfach für ihn, weil sie das erste Mal draußen gesagt hat, hey David, ich finde dich auch cool, ich hätte gerne auch was mit dir zu tun. Vorher war das für ihn wirklich wie zurückweisen.
Und das ist genau diese Plastizität, diese Bindung. Jeden Tag bewegt sich da was. Und zwar in beide Richtungen, das muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber das ist so ein Beispiel, mit Geduld und Verständnis und Kopf und Sachkenntnis. Und wenn man es richtig macht, genau das, dann kommt auch wieder eine Annäherung. Und zwar eine gewollte. Noch nicht, ich ziehe dich jetzt mit der Leine hier ran, so. Sondern wirklich, ich komme freiwillig zu dir. Ich finde dich gut. Und das ist authentisch.
Ja, total.
Und deswegen sage ich auch manchmal, also ein bisschen loslassen und warten. Also wenn ich Tierschutzhunde habe und gerade die Angsthunde, ja mal 4 Wochen kommen die manchmal nicht. Da sehe ich die nicht, da kommen die nicht zu mir, die wählen durchaus den Kontakt mit meinen Hunden und das reicht mir dann schon. Aber ich bin dann erstmal gruselig, die können mich noch nicht einschätzen. Ist doch gar nicht schlimm. Nur wenn die dann kommen, dann weiß ich auch, jetzt ist es gut.
Fassen wir nochmal zusammen. Bindung ist ein wesentlicher Aspekt von dem Zusammenleben von Säugetieren. Und Bindung ist ein wesentlicher Aspekt in der Beziehung zwischen dir und deinem Hund. Aber Bindung ist nicht ein festes Merkmal, sondern Bindung ist ein permanenter Prozess, der sich in alle Richtungen entwickeln kann und der genau wie jede andere der Form der Beziehung auch zu deinem Hund gepflegt werden will, auf Freiwilligkeit auf beiden Seiten und dem Zusammenspiel von fair aufgezeigten Grenzen, also was möchte ich nicht, was möchte ich wirklich auch nicht, dass es mit mir passiert zum Beispiel, aber gleichzeitig auch dem Angebot von Alternativen anzubieten und der gemeinsamen Interaktion ist. Also der Mischung aus Freiheit und Grenzen, die immer auf Freiwilligkeit basiert, soweit wir unseren Hunden natürlich freiwillig und Freiheit geben können. Mir ist klar, dass das nicht immer ganz so super toll ist, aber da ist es dann unsere Aufgabe als der Sozialpartner, der sich dieses Leben ausgesucht hat, eben dafür zu sorgen, dass es für den Hund gut erträglich möglich ist. Einverstanden, Sandra? Sehr gut. Liebe Sandra, ich danke dir für diesen Exkurs. Fast eine Stunde lang haben wir jetzt geplaudert über das Thema Bindung. Und für dich da draußen, die Sandra ist bald wieder im einen oder anderen Format bei uns zu Gast. Das heißt, ich werde jetzt gleich mit der Sandra noch ein kleines Interview aufzeichnen zum Thema Süßes, sonst gibt es Saures. Vielleicht hast du schon gesehen, dass wir dazu ein Webinar anbieten und dort als Bonus sozusagen kommt noch ein kleines Statement von der Sandra zum Thema Belohnung und Strafe im Hundetraining. Wenn du dich zu dem Webinar anmelden möchtest und damit auch das Interview mit der Sandra mitbekommen möchtest, dann verlinke ich dir den ganzen Spaß hier drin. Und in der nächsten Podcast-Episode, da gehen wir nochmal auf das Thema Bindung ein. Da wird es aber primär darum gehen, wie bauen wir denn so eine Bindung zu unseren Hunden auf, beziehungsweise was tun wir konkret, um die Bindung zu unseren Hunden zu pflegen und was sind auch so die, ja, sagen wir mal, die klassischen Übergriffigkeiten, die eben eine Bindung auf Dauer auch belasten können. Liebe Sandra, vielen lieben Dank und an dich da draußen danke, dass du uns zugehört hast und ich hoffe, du hörst mal wieder rein.
Danke euch. Tschüss.